Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
Diese Folge widmen wir dem Thema Arbeit innerhalb der Toleranzgrenze. Aber wie sieht diese Arbeit überhaupt aus? Wie erkenne ich die Individualtoleranz meines Pferdes und wie vermeide ich es, beim Training in die erlernte Hilflosigkeit abzubiegen? Das alles erfahrt ihr hier. Wir hoffen, euch mit dieser Folge eine Alternative zum Standardumgang in der Pferdewelt zu zeigen, in dem die Individualität der Körper und Psyche von Pferden wenig bis gar nicht zugelassen wird. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem super tollen Podcast. Hallo Ilka. Yay.
Super, mega, super toller Podcast. Der beste der Welt.
Ja, wir haben in letzter Zeit echt gutes Feedback bekommen. Das freut mich voll.
Was heißt in letzter Zeit? Wir haben noch nie Schlechtes bekommen, oder? Doch, von Caro.
Von Caro, stimmt.
Doch, wir das haben auch schon mal Schlechtes. Das bezieht sich aber mehr auf deine Schneidefähigkeiten.
Oder auf deine Mülllaberfähigkeiten.
Ja, die du ja rausschneiden könntest, aber gut.
Ja, aber manche Leute finden das witzig. Hast du schon das Reel gesehen, was ich dir vorher geschickt habe mit der Längsmöhre?
Nee,
das müssen wir angucken. Da hat vorher, ich weiß gar nicht, ob wir die kennen oder ob du die kennst, auf jeden Fall eine Hörerin hat ein Zirzensik-Video geschnitten. Und der Titel oder der erste Satz war dabei so, alles begann mit der berühmten Längsmöhre.
Ah, süß, das habe ich doch gar nicht gesehen, cool.
Das war heute erst, das fand ich richtig witzig und sie hat voll den süßen Text geschrieben und war so, ja, cool. Danke Ilka und Leonie für die Inspiration und so.
Für Längsmöhrchen, wow. Ich kann mich kaputt lachen.
Irgendwann, wie süß ist das? Irgendwann drucken wir Merch mit Team Längsmöhre.
Ja, finde ich gut.
Das ist echt voll die gute Idee.
Ja, wir lassen Sassy Längsmöhrchen malen. Und
ja.
Ja.
Das finde ich gut. Sehr gut.
Oh Mann.
Okay, haben wir schon das Thema gesagt? Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Also wir sprechen heute über die Arbeit innerhalb der Toleranzgrenze. Was ein sehr spannendes Thema ist, ich sage das ungefähr jedes Mal, aber dieses Thema liebe ich wirklich und ich weiß auch, dass es eins deiner Lieblingsthemen ist.
Ja, same.
Ja, neben erlernter Hilflosigkeit.
Ja, das ist nicht mein Lieblings, das ist ein wichtigstes.
Ja, ich wollte gerade sagen, Lieblingsthema hört sich, ist so wie wenn man bei True Crime Lieblingsfall sagt, das hört sich auch immer so, ja, es sind halt Menschen gestorben, es ist irgendwie nicht der Lieblingsfall, aber
ja.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Und es hat ja auch ein bisschen mit erlernter Hilflosigkeit zu tun, also das Thema ist ja auch so ein bisschen verwandt.
Ja, ja, schon. Also um erlernte Hilflosigkeit zu vermeiden, arbeiten wir halt in Toleranzgrenzen.
Genau.
Wollen wir vielleicht mal, ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was das bedeutet, oder?
Genau, und wie man das vermeidet, nicht in die Identitätslosigkeit abzubiegen oder was da der Unterschied dann nachher dazu ist, das erklären wir dann auch noch. Aber magst du mal erklären, was es überhaupt bedeutet, so im Allgemeinen innerhalb der Toleranzgrenze mit Pferden zu arbeiten?
Pferde haben individuelle Grenzen für ihre Toleranz. Das heißt, da wo das eine Pferd nicht mehr mit der Wimper zuckt, wenn er zum Beispiel über eine Plane gehen soll, kriegt ein anderes Pferd einen halben Herzinfarkt, wenn er nur in die Nähe kommt von der Plane, ob die sich nur bewegt oder nicht. Und gemeint ist nicht, dass das eine Pferd weniger sensitiv ist als das andere, sondern einfach, dass die Toleranz der Plane gegenüber bei dem einen halt anders ausgeprägt ist als bei dem einen, anders als bei dem anderen. Das wollte ich sagen. Und das gilt halt mit allen anderen Sachen auch, ne? Also es gibt halt Pferde, die haben keine Angst vor, weiß der Geier, Plastikplan eben, das ist so ein typisches Beispiel natürlich.
Bella hat sich heute vor einer Kinderbadehose erschreckt.
Das ist auch gruselig.
Die am Fluss auf dem Weg irgendwie lag.
Ich wollte gerade sagen, war die am Kind, lustig, oder?
Nee, die lag einfach einzeln rum.
Die lag einfach alleine rum. Das ist auch gruselig. Also ohne Kind sieht sie auch komisch. Das sehe ich auch so.
Ja, die ist ja nicht ohne Kind durch die Gegend gelaufen. Die lag so einfach.
Ach so, Idiot.
Ja, Ilka. Ach.
Boah, ich.
Das ist so anstrengend, mit dir zu reden, echt.
Ja. Ja, I know, I'm so sorry. Not
Also,
sorry.
Bellas Toleranz gegenüber Kinderbadehosen, die aus dem Busch springen, ist nicht sehr hoch.
Ach, jetzt hat sie sich doch bewegt. Die ist aus dem Bus gesprungen. Aber bewegen tut es sich nicht. Kannst dich mal. Also, ja, so anstrengend, sich mit mir zu unterhalten, weißt du?
Ja, die Vorstellung war witziger.
Okay. Naja, das ist halt einfach genau dieses Ding, was die Pferde halt da empfinden oder sehen oder reininterpretieren. Das können wir halt natürlich irgendwie gar nicht richtig nachvollziehen und müssen das potenziell auch gar nicht. Wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen. Ne? Also da, wo das eine Pferd halt Angst vor Badehosen hat, hat das andere Pferd, guckt da wahrscheinlich noch nicht mal hin.
Genau, das kann man an Bella und Strocke immer sehr schön veranschaulichen.
Ja. Ja, genau. Die beiden sind sehr gutes Paar, was das angeht. Was Strocke überhaupt nicht interessiert, so ziemlich alles, macht Bella ziemlich wahnsinnig, so
Ja.
ziemlich alles. Insofern, das sind halt unterschiedliche Pferde und die dürfen auch unterschiedlich sein und sollen das auch bleiben. Also wir wollen jetzt nicht Bella zu Strockhöhe machen oder umgekehrt, sondern wir müssen ja nur wissen, wie wir damit umgehen.
Ja, absolut nicht. Genau.
So, und das, was schwierig ist an Toleranzarbeit, ist einfach, dass man dieses standardmäßigen Umgang mit Pferden einfach auflösen muss oder aufgeben muss, weil wir bis heute einen Umgang mit unseren Pferden haben, der Individualität wenig bis gar nicht zulässt. So, das heißt, wenn wir über das Verladen zum Beispiel sprechen, das wird ein Hauptthema bei dieser ganzen Geschichte werden, weil es einfach so ein deutliches Beispiel dafür ist, dann erwarten wir von jedem Pferd, dass es auf den Anhänger geht. Aber 80, naja, 70 bis 80% der Pferde, die wir hier in Deutschland haben, die in guter Betreuung stehen, die gehen nicht von alleine einfach mal auf den Anhänger. So, da kommen dann halt wildeste Sachen zum Einsatz, damit die da raufgeschoben, gedrückt, gezogen, geprügelt oder was auch immer werden. Und die meisten Leute haben wahnsinnig Angst vor dieser Situation. Dabei kann man mit Toleranzarbeit das Thema Anhänger zum Beispiel oder auch alles andere, Plastiktyp, Plane, Kinderbadehose aus dem Busch und so weiter, sehr wohl wunderbar in den Griff kriegen mit nur ein klein bisschen Geduld.
Ja, diese
Und
Zahl 70 bis 80%, ist das einfach aus deiner Erfahrung
das
oder?
ist meine Erfahrung, ja.
Okay.
Das ist keine Wissenschaft, das ist das, wenn du mal rumfragst, wie viele Pferde problemlos verladbar sind, dann sind das von 10, wenn du Glück hast, 3, wenn überhaupt.
Ja,
Und von
total.
100
Würde
vielleicht
ich so
30, wenn
unterschreiben, ja.
überhaupt. So, und das ist halt so meine Erfahrung. Ich würde mir sehr wünschen, mich da zu irren. Es gibt so Dinge, da irre ich mich wahnsinnig gerne. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die meisten Leute, also das umgekehrt wäre, dass vielleicht nur 30% eben nicht verladbar sind. Aber vielleicht muss man auch nochmal unterscheiden, wenn wir jetzt Turnierpferde haben, die einfach regelmäßig gefahren werden, dann ist das wahrscheinlich irgendwann einfacher. Aber auch bei denen, die regelmäßig gefahren werden, hast du immer wieder große Probleme da, weil es einfach, Pferden wird halt nicht zugestanden, dass sie da nicht reingehen.
Ja.
Das ist einfach, jeder weiß, das ist einfach ein Problem und das wird halt nicht angegangen, weil es ist halt völlig normal, Pferde mit Stress zu verladen. Genauso auch dieses Thema Anreiten ist halt auch so ein Ding. Jeder geht davon aus, dass junge Pferde dich erstmal in Dreck bocken. Das tun sie aber nicht, wenn du ordentlich arbeitest. Sondern freust du dich immer über die Pferde, die das nicht machen, zufällig, weil die Toleranzgrenze einfach woanders liegt.
Ja,
Und
total. Das sollte eigentlich genau andersrum sein.
genau, das
Ja.
sollte einfach gar nicht passieren. Also ich, die letzten, die Pferde, die ich in den letzten, gute Frage, keine Ahnung, 5, 10 Jahren, irgendwas dazwischen, eingeritten habe, und das sind, ich weiß nicht wie viele, davon hat keiner irgendjemand in Dreck gebockt, weil das einfach.
Ja, ich dachte tatsächlich auch früher immer, das ist so
Genau, das ist
normal,
nicht normal, genau.
dass
Ja,
Jungpferde anreiten
ist es
gefährlich
nicht.
ist
Totaler Unsinn.
und du da so ein halber
Genau.
Crashtest-Dummy sein musst, um das
Genau.
zu machen, um dich da drauf zu setzen, aber es ist absoluter
Genau,
Quatsch.
völliger Unsinn. Und mir ist es immer 10.000 Mal lieber, wenn die Leute ihre Pferde halt nicht zum Anreiten irgendwo hingeben, zu irgendwelchen Leuten, wo sie wissen, ne, da sind halt irgendwie 3 Leute, die das Pferd irgendwie in der Stallgasse festhalten und anbinden und dann wird sich da drauf gesetzt und dann musst du dich halt festhalten. Und das ist halt, oh,
und beten.
Okay, wenn du noch zum Beten kommst, Respekt. Und wenn ich, wenn
da, wenn ja, das aber das ist so das Bild, ja, was genau. ich immer früher hatte.
Genau, das haben sicherlich
dass,
viele.
Dass man sich so draufsetzt und dann denkt, okay, bockt es mich jetzt runter oder habe ich Glück sozusagen?
Ja, genau. Für mich ist es halt dann eher, bleibe ich, also habe ich in der Toleranz gearbeitet oder war ich dumm?
Ja. Schön zusammengefasst.
Ja, das ist halt,
ja.
Aber so ist es halt, ne? Und
ist aber
jedes
so,
Pferd ja. ist super individuell. Also ich nehme gerne meinen Fabian als Beispiel, was das Anreiten angeht. Ich weiß bis heute nicht 100%, ob der mit 2,5, als ich ihn bekommen habe, schon beim Anreiten war oder nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn das schon so gewesen wäre. Ich kann das aber nicht mit Sicherheit sagen, weil er sich beim Anreiten selber derartig aufgeführt hat. Und ich habe das wirklich noch nie wirklich böse gemacht. Aber ich habe früher natürlich, genau wie jeder andere, bin ich halt davon ausgegangen, dass Pferde eben mal einen Bocksprung machen beim Anreiten. So, und deswegen bin ich halt nicht rechtzeitig abgestiegen oder habe rechtzeitig weniger gemacht. Und bei Fabian hat das halt dazu geführt, damals habe ich halt, das ist ja, mein Gott, das ist ewig her, damals habe ich noch mit einer anderen Trainerin gearbeitet, die halt auch das einfach immer so gemacht hat, dass man sich da halt draufsetzt und dann musst du das halt aushalten, wenn die mal bocken.
Mhm.
Und ich bin halt irgendwann zu anderen Schlüssen gekommen, was das alles angeht. Aber als ich mit ihr, solange ich dort noch zusammengearbeitet habe und wir haben zusammen Fabian halt angeritten, ist das halt, ist halt null auf seine Toleranzgrenze geachtet worden. Im Gegenteil, ich habe damals halt auch immer noch so gearbeitet, dass der einfach, der ist halt einfach, Fabian setzt so lange seine Grenzen durch, bis halt entweder man, also der Mensch aufhört, ihn zu drangsalieren oder der Tod umkippt. Ich habe den, da war der, weiß ich nicht, ich habe den auch spät angeritten, ne? Also es ist einfach, ich habe jetzt auch nicht mit 3 gesagt, so, jala, jala, wir müssen jetzt anfangen, sondern den reite ich seit der 4,5 oder 5 ist, ne? Also wirklich relativ spät in Anführungszeichen. Für mich weiterhin die normale Zeit, aber für einen Warmblüter eigentlich eher relativ spät. Und der hat mich, solange ich das mit der anderen Trainerin zusammen gemacht habe, so oft den Dreck gebockt. Also derartig oft, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, stopp, das stimmt nicht. Hier ist was nicht in Ordnung. Ich mache das jetzt alleine, geh weg. Und
ja, das sind immer so die Pferde, die man ja, braucht, genau. die einem mal so richtig fett den Mittelfinger genau. ins Gesicht halten und genau. sagen, you're doing
ja,
it wrong.
Genau. Also Fabian, Fabians Toleranzgrenze ist irgendwo zwischen der Wand und der Tapete. Also so.
Ja, und zwar bei ungefähr
also
allen Sachen.
Also bei ungefähr allen Sachen, genau. Und er hat mich zum einen natürlich gelehrt, Geduld zu haben und Zeit zu haben und abzuwarten, aber auch Toleranzen zu beachten gefälligst. Weil wenn ich das nicht gemacht habe, der hat mich einfach getreten. Und zwar nicht so, ich habe jetzt Angst vor dir und hau dich, sondern richtig, der hat mir in die Augen geguckt. Einmal diesen Ausdruck gehabt, bist du dir ganz sicher, dass du das jetzt nochmal möchtest? Und wenn ich das dann nochmal wollte, hat der mir einfach eine gezimmert. Und zwar...
Echt? Der Fabian?
Jesus, das kann... Aber Hossa, die Waldfee. Zweimal hat er mich getreten. Einmal beim Ablegen üben, weil er einfach, er hatte das lange verstanden, aber er wollte das nicht machen und ich habe das nicht eingesehen, dass er das nicht wollte. Und habe weiterhin Ablegen geübt und stand irgendwann vor ihm, habe meine Tasche gegriffen, um einen Keks rauszuholen und stand direkt vor seiner Brust und er hat mit seinem Hinterbein, mit der Spitze seines Hinterbeins auf meinen Oberschenkel getreten. So gezielt.
Oh.
Und das wusste der auch. Also ich habe mich nicht wegbewegt. Ich stand vor seiner Brust und er hat sich auch nicht wegbewegt. Also der hat wirklich gezielt mit Absicht auf meinen Oberschenkel getreten, weil er wusste, ich will nicht Schluss machen. Während ich einen Keks aus meiner Tasche hole.
Sie gedacht, weil, scheiße.
Sie ja genau, weil er weiter. Mir schon dreimal gesagt hat, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und ich gesagt habe, du musst aber.
Ja.
So, ja. Und in dem Moment, also du brichst dann halt einfach mal zusammen, weil so auf den Oberschenkel zimmern ist schon echt nicht geil, aber zum Glück halt von vorne, also mit Muskeln und so. Hm. Wie gesagt, das ist elendig lange her. Das war noch, bevor ich ihn auch nur die Idee hatte, ihn anzureiten. Ein anderes Mal, da weiß ich gar nicht mehr, was da war, aber es war eine ähnliche Situation. Ich wollte irgendwas von ihm und er hat das nicht geschafft oder nicht gewollt. Oder ich muss wirklich überlegen, vielleicht fällt mir das nachher noch ein, was das war. Und ganz ähnliche Situationen, hat mich genauso getreten. Zweimal.
Mhm. Aber man muss halt auch, dann darf es nicht falsch verstehen, Fabis Toleranz passt zwar zwischen Wand und Tapete, aber das heißt nicht, dass man heutzutage, wenn man das immer beachtet, das ja auch nicht total ausbauen kann. Also ich bin ja manchmal überrascht, was mit dem dann doch alles geht. Obwohl er eigentlich Fabian so sensibel ist und irgendwie manchmal vor seiner eigenen Decke sich fürchtet oder so.
Ja,
kannst du ja trotzdem mit dem ganz normal über einen komplett vollen, trubeligen, lauten, bunten Turnierplatz reiten. Weil
am langen Zügel.
Weil das halt immer weiter und weiter und weiter gepusht wurde, diese Grenze, aber halt nicht, indem man drüber rausgegangen ist und gesagt hat, du musst jetzt, sondern die so immer vor sich hergeschoben hat, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das ausreichend erklärt haben, was das in der Theorie ist, aber vielleicht machen wir es einfach mal an einem Beispiel fest.
Ja. Also im Endeffekt, innerhalb der Toleranzgrenzen zu arbeiten, heißt immer, das Verhalten des Pferdes so gut einschätzen zu lernen, dass man nie zu einer Widersetzlichkeit gerät.
Mhm.
Also Widersetzlichkeit im Sinne von steigen, bocken, wegrennen, treten, beißen, irgendwas. Man kann immer vor dieser Widersetzlichkeit arbeiten.
Oder würdest du nicht auch sagen, nicht nur Widersetzlichkeit, sondern ich denke da auch an die Situation mit Bella, da muss ich gerade denken, weil wegen dem Ablegen üben, da habe ich es auch mal zu weit getrieben und es nicht gecheckt, dass sie nicht mehr kann und dann ist sie aber nicht, hat sie nicht getreten oder so, sondern hat einfach gar nichts mehr gemacht und hat so einen kompletten Shutdown und stand da, hat die Augen zugemacht und war so, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr.
Ja, genau.
Das ist also, ja auch über die Grenze gewesen.
Genau, definitiv.
Nur halt nicht mit einer Widersetzlichkeit dann beantwortet, sondern mit so einem ganz passiv werden.
Genau, und im Endeffekt ist das ja auch eine Widersetzlichkeit.
Ja.
Wenn du so willst, ne?
Ja, also im Endeffekt nur halt nicht so aktiv, so tretenmäßig.
Genau. Also im Endeffekt, Pferde reagieren ja immer gleich. Entweder frieren die ein, sie laufen weg oder sie greifen an.
Ja.
Das sind die drei Verhaltensphasen von Widersetzlichkeit. Mhm. Und wenn du in einen Stillstand hineinkommst, bist du zwar zu weit gegangen, wenn du aber nicht in Weglaufen oder Angriff reingehst, dann kannst du da immer noch den Schritt zurückgehen. Also aus dem Ich bleib stehen kann man immer sagen, okay, wenn du jetzt nicht mehr, also wenn du dich nicht mehr bewegen willst, ist okay, dann kannst du einfach das abbrechen und später weitermachen. Das geht immer noch. Fabian geht halt nicht in Stillstand weglaufen, sondern der ist von, wie gesagt, ich sage ja Wand bis zur Tapete, ne? Da ist kein Zwischenraum, sondern der geht direkt von, ich habe dir gesagt, ich will nicht mehr, was sehr fragile und sehr minimale Anweisungen seinerseits sind, direkt in Angriff über.
Ja.
Direkt, also der geht gar nicht weg. Also der versucht auch nicht wegzukommen.
Mhm.
Sondern der geht direkt auf dich drauf. Und für mich war das insofern gut, weil so ein angreifendes Pferd, da denkst du halt ganz schnell nochmal drüber nach, was du gerade gemacht hast. So ein stillstehendes Pferd ist natürlich angenehmer, aber
es ist einfach weniger gefährlich,
ist viel
aber
weniger
der
gefährlich.
Der Stresspegel ist wahrscheinlich bei denen auch nicht unbedingt weniger.
Nein. Also tatsächlich ist der Stresspegel bei dem Pferd bei jeder Art der Widersetzlichkeit gleichbleibend. Ne? Es ist einfach Widersetzlichkeit zeigt ein Pferd immer aus der Schuld des Menschen heraus.
Ja, absolut.
Immer. So, und ich kann mit der Toleranzarbeit dafür sorgen, dass die Pferde immer mitarbeiten wollen. Immer. Wenn die wissen, du willst nie mehr, als sie in der Lage sind zu machen und bereit sind zu machen, dann werden sie anfangen, ihre Toleranzgrenzen nicht nur zu erweitern, sondern mittlerweile, wie gesagt, ich kann mit Fabian auf Shows reiten, auf Turnieren reiten, ich kann den überall hin verladen, ich kann überall lang reiten, der geht mit mir durch, mitten zwischen zwei LKWs lang, die beide aneinander vorbeifahren und hupen, ohne dabei auch nur zu zucken. Geht mit mir überall lang, das ist überhaupt kein Thema mehr heute. Aber dahin zu kommen war halt ganz, ganz hart, weil Wie gesagt, weil Fabian keine Toleranzgrenze hat zwischen ich mag nicht und ich greife dich an. Und wie gesagt, aber das, dieser kleine, minimale Spielraum, der hat mich halt gelehrt, weil ich angefangen habe hinzuhören. Und ich weiß nicht, wie oft ich ihn verkaufen wollte deswegen, aber ich habe halt angefangen hinzuhören und er hat mir beigebracht, dass das einfach alles möglich ist. Wenn ich immer hingucke und merke, ah, das wird ihm zu viel, also hör auf damit.
Ja.
So, und wenn wir mal in ein konkreteres Beispiel nochmal reingehen und weg von Fabian.
Nino.
mit unserem lieben Nino. Den hatten wir ja nun schon so oft erwähnt im Podcast, mein kleines Mäuschen.
Ich weiß auch nicht, warum der immer Paradebeispiel für alles ist irgendwie.
Weil er einfach so besonders ist.
Ja, aber irgendwie ja, er ist halt nicht so besonders, dass du ihn nicht als Beispiel hernehmen könntest für ganz viele Pferde. Also irgendwie, er war halt irgendwie so extrem teilweise und dadurch eben auch sehr anschaulich, weil man ja auch dann schnell Fortschritte gesehen hat.
Genau, also Nino ist halt einfach, der hat auf der einen Seite sehr große Ängste gehabt und sehr wenig gekannt in seinem Leben und war dem Menschen gegenüber aber so aufgeschlossen, dass er einfach im Endeffekt super einfach zu arbeiten war. Aber man musste halt einfach unbedingt gucken, dass man immer innerhalb seiner Toleranz bleibt. Und dann hat er alles für dich gemacht. Wir haben auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, ist ja das Verladevideo von ihm. Da könnt ihr euch das ganz in Ruhe anschauen, was wir jetzt als Beispiel sagen wollen.
Ja. Hast du eigentlich davon diese lange und kurze Version gemacht oder gibt es das nur am Stück?
Nee, das gibt es nur am Stück.
Ah, okay.
Also ich kann sicherlich mal gucken, dass ich da mal einen Short draus mache.
Ja, eigentlich wolltest du nochmal, dass man irgendwie so, weiß nicht, 10 Minuten oder so.
Nee, das ganze Video ist nur 20, glaube ich, oder 30 Minuten höchstens.
30, glaube ich, ja. Aber es ist 30 Minuten lang, weil wirklich nichts weggeschnitten wurde. Also, genau. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie krass die Erfolge auch dann sind, wenn man eben innerhalb der Toleranzgrenzen arbeitet. Weil das vermeintlich dann so lange dauert. Und es ist das auch was auch anderes. Geht
super schnell.
Ja, und ich wollte sagen, es ist auch was anderes, als wenn man jetzt ein Pferd akut verladen muss, weil es irgendwie auf drei Beine steht. Okay, dann wird es eh schwierig. Aber wenn man halt schnell in die Klinik muss, dann kann man nicht sagen, okay, gib mir mal 5 Tage.
Ja, genau.
Aber das ist ja nicht der Normalfall.
Genau, aber das sollte also, da halt auch nicht so sein. Könntet ihr euch das
auf jeden Fall anschauen.
Genau.
Kann ich ja auch noch verlinken in den Shownotes.
Ja, mach das mal. Nino hatte große Angst vor dem Anhänger. Der hatte einen relativ schweren Unfall beim Verladen, als er aus Slowenien kam, der glaube ich.
Ich glaube, ja.
Da wurde ist der ein, auf einen großen...
Wie alt war der? 5-jähriger?
Ich glaube, der war 5.
Für die, jetzt die ihn noch sein, nicht kennen.
Genau, entweder war 4 und ist jetzt 5, oder also recht jung noch, ne? Und ist da gar nicht schlecht aufgewachsen in einer großen Herde, hat aber relativ wenig Kontakt zu Menschen und kam mit einigen psychischen Problemen bei mir an, wurde in Slowenien halt auf einen großen LKW verladen und ich habe den mit einem Transporter geholt, die halt einfach, der war im Umgang einfach nicht so geübt mit Menschen und die haben den zacki-zacki verladen mit Druck. So, und der ist dann relativ schwer gestürzt auf der Klappe und auch in dem LKW selber nochmal, weil der war einfach immer im Flight-Modus, also der ist halt immer im Weglaufen gewesen, nie im Angriff, wird nie angegriffen, aber ist immer weggelaufen und hatte sich halt beim Verladen schwer verletzt, kam dann 2-3 Tage später irgendwie bei mir an und ist halt mehrmals abgeladen, wieder aufgeladen worden und hatte überall Schmarren und Schrammen. Der sah so schlimm aus, als er kam. Es war wirklich furchtbar. Und hatte entsprechend große Angst vor dem Anhänger.
Und vor Autos ja auch eh schon.
Ach, vor Autos, vor allem vor Menschen. Was irgendwie
motorisiert.
Ja, genau. Es war alles, war schwierig für ihn insgesamt. Mit Geräuschen und Anfassen und ich habe mit dem an, ich glaube, 3 verschiedenen oder 4 verschiedenen Tagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, Verladetraining gemacht. Das so gemacht, dass ich mit ihm an die Stelle Richtung Anhänger gegangen bin, wo seine Toleranz noch so groß war, dass er mit mir dort stehen konnte. Das war relativ weit weg vom Anhänger am Anfang.
Bestimmt so 10 Meter.
Ich behaupte sogar noch mehr, aber
beim schon, ersten Mal vielleicht noch mehr, ja.
Genau. Schon relativ weit weg.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, der Anhänger stand offen auf dem Hof und genau. Du bist mit ihm aus dem Stall gekommen und dann eben so weit gelaufen, Richtung, genau. Wie er es aushalten konnte.
Genau, ich bin in die Richtung des Anhängers gegangen, habe überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass wir jetzt da rauf wollen oder nicht jetzt oder überhaupt, sondern dass es um den Anhänger geht und bin mit ihm so lange an der Stelle stehen geblieben, wo er noch nicht weglaufen wollte, beziehungsweise ich ihn davon ablenken konnte, dass wir zum Anhänger wollen. Und so lange mit ihm da stehen geblieben, bis er von sich aus gesagt hat, okay, wir lassen uns einen Schritt näher an den Anhänger gehen. Und das, wenn ich davon rede, dass wir in der Toleranzgrenze arbeiten, dann ist es nicht nur so, dass wir das Pferd nicht zum Anhänger hinschicken und drängeln oder ziehen, sondern dass in dem Moment, wo das Pferd bereit wäre, diese vermeintliche Gefahr näher zu betrachten, entfernen wir uns davon wieder. Das heißt, wir machen so ein bisschen umgekehrte Psychologie mit den Pferden, dass in dem Moment, wo sie wo die Pferde bereit sind, ihre Ängste nicht zu verlassen, aber zumindest sich darauf einzulassen, in dem Moment hört diese blöde Situation für sie auf. Und das habe ich so oft wiederholt. Wie gesagt, das Video ist insgesamt 30 Minuten lang, inklusive Intro und Outro und inklusive dem ganzen Gerede und Geschneide, was ich da, also Geschneide im Sinne von Übergänge habe ich da reingepackt zwischen den einzelnen Videos und so. Und ein bisschen Schrift damit reingemacht und so. Also das heißt, insgesamt habe ich mit diesem Pferd 30 Minuten trainiert. Und von, er traut sich nicht mal auf 10, 15 Meter an den Anhänger ran, zu, wir gehen in den Anhänger rein und durch den Anhänger durch. Also man kann bei meinem Anhänger zum Glück einfach vorne wieder rausgehen, wieder hinten wieder rein. Haben wir 30 Zeitminuten gebraucht, ungefähr, eher weniger, eher 25 oder 20, weil, wie gesagt, da noch in dem Video noch Anfang und Ende drin sind. Und das ist der Zeitrahmen, den man mit einem Angstpferd mit solchen Situationen schaffen kann. Das heißt auch, ich kann ein Pferd in relativ kurzer Zeit an das Reiten gewöhnen, ohne Widersetzlichkeiten zu haben und bin dann mit den Pferden so sicher, dass zum Beispiel Nino, der dann, ne, also alte Geschichte, wer uns lange folgt, der weiß, Nino hat sich die Kniescheibe gebrochen und ist dann an eine Tierärztin verschenkt worden, die sich um ihn gekümmert hat. Der lebt heute zwar noch, ist aber im Endeffekt unreitbar und hat jetzt Kniegelenksarthrose heute schon. Das ist alles gerade mal so ein Jahr her, jetzt hier so Mitte 2023. Das heißt, das ist alles auch noch gar nicht so lange her. Aber
dafür geht es ihm gut, also muss man
genau,
sagen.
Genau, es geht ihm gut. Er ist in sehr guter Betreuung.
Wenn er jetzt keine Lebensqualität mehr hätte, dann hätten wir ihn auch gehen lassen.
Genau. Aber wie gesagt, deswegen ist er bei einer Tierärztin, die hat ihn unter permanenter Kontrolle. Die Röntgenbilder macht sie regelmäßig, um zu gucken, ob das Gelenk dort größeren Schaden nimmt, weil er ist lahmfrei, er ist tatsächlich ein ziemlich harter Hund und war trotz frisch gebrochenem Knie nie lahm. Insofern ist großartig und kümmert sich grandios und ich bin ihr unendlich dankbar, dass sie ihn übernommen hat, weil ich hätte ihn gehen lassen müssen. Darum geht es hier heute gar nicht, sondern mir geht es darum, dass an dem Tag, als sie ihn abgeholt hat, konnte ich dieses Pferd aufgrund dieses Trainings einfach auf den Anhänger führen, zumachen, anbinden und sind losgefahren.
Ja, und ich glaube, das war das fünfte Mal verladen,
überhaupt
meine ich.
Verladen. Ja. Lass es das sechste Mal gewesen sein, ne? Ist auch egal, und wenn es das zehnte Mal gewesen wäre, ne, also
ja. Aber dadurch ist es leider nicht mehr auf dem Video drauf. Das hört, glaube ich, dann darauf, als er durchgehen konnte, weil das war natürlich alles so nicht geplant und das letzte Mal, wo er dann abgeholt wurde, verladen, haben wir natürlich dann nicht gefilmt.
Nee, da haben wir geweint.
Ja, da konnten wir nicht filmen und das musste auch schnell gehen, damit er gar nicht merkt, was irgendwie gerade passiert. Ja. Aber ja, aber wollen wir nochmal kurz bei dem Verladen bleiben, bei den einzelnen Schritten. Also am Anfang war es so, dass er eben auf ein paar Meter Abstand an den Anhänger rankommen konnte und dann schon unruhig geworden ist. Und wie ging das dann weiter?
Habe ich angefangen, ihm an den Anhänger näher ranzuführen. Also im Endeffekt bin ich halt immer wie beim ersten Mal so nah an den Anhänger rangegangen, wie das für ihn in Ordnung war. Und beim zweiten Mal, ich glaube, ich habe da diesem ersten Tag das zweimal gemacht. Und beim zweiten Hingehen konnte er schon bis zur Anhängerklappe hingehen, ohne dass er Angst bekommen hat. Und ist von sich aus näher an den Anhänger rangegangen. Und ich habe ihn natürlich immer mit einem Leckerli unterstützt, wenn er näher rangegangen ist. Einfach um ihm zu sagen, nochmal deutlicher zu machen, das lohnt sich wirklich, wenn du dich traust, deine Angst dort in die Augen zu blicken sozusagen. Und beim nächsten Mal konnten wir völlig selbstverständlich an die Anhängerklappe ran. Dann hat er, ist er so ein bisschen emotional geworden und hat halt gemerkt, es geht wirklich um den Anhänger und hat dann mit dem Fuß auf die Anhängerklappe geschlagen, was ich dann natürlich wieder positiv bestärkt habe, dann mit einem Leckerli und auch natürlich mit Worten. Und auch damit, dass wir dann, wenn er die Klappe berührt hat, sind wir einfach weggegangen und er ist in die Box und wieder schlafen. Ne? Dann haben wir wieder Pause gemacht und mehrere Tage dann auch schlafen. Nicht gearbeitet. Schlafen, genau. Schlafanzug und ab.
Kurz Snap.
Genau. und das hat halt dazu geführt, dass wir beim dritten oder vierten Mal, wie gesagt, ich müsste es selber nochmal gucken, wie das dann war, dann ohne Probleme mit beiden Vorderbeinen auf die Anhängerklappe konnten, ohne Stress, ohne Drama. Und spätestens beim vierten Mal konnten wir auch schon dann mit den Hinterbeinen auf die Anhängerklappe. Und wie gesagt, immer wenn er bereit war, weiter in den Anhänger reinzugehen und näher an den Anhänger ran, habe ich ihn aktiv vom Anhänger weggebracht, sodass er lernen konnte, in dem Moment, wo er bereit ist, für sich aus, emotional und psychisch, diese Angst aufzugeben, habe ich ihn darin bestätigt, dass diese Situation dann aufhört, damit er einfach motiviert ist, immer von sich aus näher an diese vermeintliche Gefahr heranzugehen.
Eigentlich krass, oder? Wenn man sich das so überlegt, dass das funktioniert, dass du von dem, was du ja eigentlich erreichen willst, in dem Moment, wo es klappt, weggehst.
Ja, aber im Endeffekt ist es logisch, ne? Also, ich sage halt immer mit Vorliebe dieses Beispiel mit der Spinnenphobie. Das kann man selber, wenn man irgendeine Phobie hat, und wir haben alle irgendwelche Ängste, ne? Aber viele kennen halt die Angst vor Spinnen. Wenn du halt Angst hast vor Spinnen und das Pferd hat halt einfach Angst vor dem Anhänger, das muss ich nicht verstehen, aber ich vergreife auch nicht, wie man Angst vor Spinnen haben kann. Ich finde die großartig. Muss ich aber auch nicht verstehen, sondern ich kann das einfach akzeptieren und sagen, okay, wenn du Angst hast vor Spinnen, kann ich dir keine Tarantula in dein Gesicht setzen. Also ich kann das machen, aber das wird deine Angst nicht verkleinern, sondern das wird sie vergrößern, weil das einfach so über deine Toleranzgrenze hinaus ist, dass dir das wahnsinnige Panik machen würde.
Ja.
Wenn ich aber eine Tarantula irgendwo in einem kleinen Terrarium sitzen habe und du die von der Entfernung siehst und du zwar sagst, boah, nee, ich kann da nicht näher rangehen, sondern du bleibst da, wo du das noch aushalten kannst, und zwar so lange, bis diese Angst sich in dir gesetzt hat sozusagen. Und du dann, wenn du gemerkt hast, jetzt könntest du da näher rangehen, das einmal kurz tust, wieder an die Angst heran oder an diese das Unwohlsein, was man dann ja körperlich reell empfindet, und dann dich umdrehst und weggehst und diese Situation komplett verlässt, wirst du beim nächsten Mal, wenn du da hingehst, da anfangen können, wo du beim letzten Mal aufgehört hast.
Ja, so, also das macht voll Sinn. Aber ich finde jetzt mal rein menschlich, sind wir halt immer so drauf gepolt, wenn es gut läuft, dann macht man weiter. Weil man dann denkt, dann geht ja noch was.
Genau.
Und das ist halt wo man sich wirklich zusammenreißen muss.
Genau.
Dass man halt in dem Moment dann sagt, okay, das ist jetzt gut gewesen, das Pferd würde doch für mich ein bisschen mehr geben, muss er aber nicht. Und wir machen morgen weiter. So, ich glaube, da muss man sich wirklich als Mensch, und das ist völlig normal, echt ein bisschen am Riemen reißen, dass man das wirklich respektiert. Aber das ist das,
was ich anfangs sagte, ne? Dass du einfach, dass es bis heute immer noch so normal ist, über die Grenzen der Pferde hinaus zu arbeiten, mit denen psychisch und körperlich. Das ist so Standard seit Menschengedenken. Und es hat sich nie verändert. Das ist einfach so, ich werde kämpfen dafür, bis ich ins Grab fahre, dass die Leute verstehen, dass das nicht der Weg ist. Wir haben bei den Kindern doch auch irgendwann verstanden, dass wenn wir denen mit dem Rohrstock auf die Finger hauen, dass die kein bisschen Mathematik lernen, sondern nur Angst vor dem Lehrer haben.
Aber ich finde, was daran so gefährlich ist, in Anführungszeichen, jetzt mal zum Beispiel mit dem Beispiel beim Verladen, wenn du bist ja noch nicht an dem Punkt, wo das Pferd wieder eskaliert, sondern man hört ja an dem Punkt auf, wo es gut läuft, wo man denkt, okay, es würde noch 2 Schritte weiterlaufen. Und man muss halt so ein bisschen vorausahnen, wo diese Grenze kommt, weil du hast die ja noch nicht erreicht. Und wenn du dann denkst, ah, das läuft aber gut und gehst dann weiter, dann bam, bist du wieder drüber. Genau. Also man muss ja wirklich noch nicht, also klar, das ist, was du meinst, auch total normal und sieht man täglich, dass Leute da drüber rausgehen. Aber es ist auch gefährlich, wenn du noch nicht drüber rausgegangen bist und denkst, ach ja, vielleicht geht ja noch und dann verkackst du es wieder.
Ja, im Endeffekt, die meisten Leute kennen ihre Pferde ja und wissen schon ziemlich genau, die meisten Leute kriegen beim Verladen ja selber Angst, eben weil sie wissen, was da passiert. Und im Endeffekt musst du auch selber, wenn du Angst kriegst beim Verladen, vor dem Verladen, weil du weißt, was dein Pferd macht, weißt du schon, also dann musst du eigentlich nur mit deiner eigenen Angst arbeiten.
Also dann du musst hört auch euch nicht über die Folge Angst beim Reiten nochmal an, da geht es um den Menschen.
Ja, und das ist im Endeffekt das gleiche Problem, ne? Also mit dem Problem, dass unsere untergebenen Pferde, die einfach keine Wahl haben, ob sie das machen, was wir wollen oder nicht, es ist halt so normal, dass unsere Pferde so behandelt werden, als hätten sie keine eigene Meinung zu haben. Also das angefangen von, ich habe denen noch gar nicht gesagt, der soll anhalten, zu, du blödes Vieh, lass das jetzt nach. Und das kann ja aber nicht wahr sein, dass der sich jetzt da so anstellt. Das ist doch scheiße. Ich meine, was ist das für eine Einstellung zu den Viechern? Ja, also wenn ich zum Beispiel anhalten möchte und das Pferd hält an, weil ich anhalten möchte, ohne eine Hilfe gegeben zu haben, ist das doch nicht falsch. Sondern ja. Es ist halt einfach, die Pferde sind halt sensibel und es reicht, das oft zu denken, weil dann macht unser Körper schon was und unsere Pferde können das fühlen, wenn unser Körper das kleinste Fitzelchen macht. So, und nur weil wir das nicht nachvollziehen können, heißt das ja nicht, dass das nicht real ist. Und genau das Gleiche ist halt, ich muss halt nicht verstehen, warum Fabian so extrem reagiert, wenn ihm was nicht passt. Ich muss damit aber umgehen. So, der wird heute, also der macht heute immer noch Blödsinn und hat immer noch eine ganz intensive Meinung. Also er rastet nicht mehr komplett aus, aber der ist halt trotzdem immer noch frech und weiß halt genauso, wie er mich zu handeln hat, wie ich ihn zu handeln habe.
Ja,
also
und das ist ja auch ein Stück weit der Charakter, den ändert man halt nicht. Den wollen wir genau, auch nicht ändern.
Nee, den wollen wir auch nicht ändern, ganz genau. Wobei, nee.
Es ja. Wäre vieles einfacher.
Ja, da gibt es so das ein oder andere Pferd.
Oh ja.
Oh ja. Egal, nein.
Im Kopf.
Nein, also unterm Strich wollen wir sie natürlich nicht ändern. Quatsch. Ey.
Könnt ihr das drin lassen?
Entschuldigung, Jenny.
Hat sie den Podcast?
Ja, yeah, I don't know. Kann sein. Ich werde wohl eine WhatsApp bekommen, wenn sie es tut.
Ja, wir haben dich lieb.
Ja. Ja. Also, natürlich wollen wir die Charaktere der Pferde nicht ändern. Wir wollen niemanden brechen, wir wollen niemanden verändern, wir wollen niemanden, weiß ich, aber wir wollen die Pferde natürlich stärken und wir wollen natürlich gucken, dass die Ängste, die sie haben, einfach mit Training sich verbessern und verändern, weil es gibt so ein paar Dinge, die müssen Pferde einfach aushalten. Dazu gehört verladen werden und auf dem Anhänger stehen. Das gehört dazu. Es gibt immer Situationen, wo das einfach zwingend notwendig ist und absolut indiskutabel, ob sie darauf gehen oder nicht. So, und wir können das den Pferden halt leichter machen mit einem sauberen Toleranzrahmen beachtenden Training. Und das Gleiche gilt halt auch fürs Anreiten. Es ist absolut nicht normal, dass junge Pferde beim Anreiten steigen, bocken, durchgehen, treten, beißen oder sonst irgendwas. Sondern das machen sie nur dann, wenn du die Grenzen ihres eigenen Seins und Körpers und ihre eigenen Bedürfnisse einfach übergehst und missachtest.
Ja, können wir noch einmal ganz kurz, bevor wir zum Anreiten als nächstes Beispiel kommen, bisschen detaillierter, wollte ich noch eine Sache sagen. Du kennst mich, ich habe immer ein Riesenproblem damit, wenn man irgendwie Druck ans Pferd bringt. Mhm. Und auch in der Situation, ich weiß nicht, es geht vielleicht auch noch anderen so, denkt man ja schon so, okay, aber irgendwie mache ich dem Pferd ja jetzt trotzdem Druck. Also ich habe ja trotzdem eine Halfte dran und einen Strick und sage dem, komm, wir gehen jetzt mal dahin und weiß eigentlich, dass das Pferd das nicht will. Mhm. Aber ich denke mir so, der Unterschied zu einer Situation, wo ich wirklich Zwang anwende, ist eben, dass man bei dieser Arbeit das Pferd dazu bringt, sich auf die Suche nach einer Lösung irgendwie zu begeben. Und halt erstmal irgendeine Lösung. Die sollen sich ja erstmal nur damit beschäftigen, einen Schritt dahin machen, dran schnüffeln, hingucken, halt irgendwas können sie sich ja selber überlegen. Genau. Im Gegensatz zu Druck anwenden, um denen nur eine Option zu lassen.
Genau.
Also die eben in dem Fall wäre, du gehst jetzt da rein. Und das ist halt irgendwie der Unterschied zu so einer Zwangssituation im Gegensatz zu dem.
Ja, also wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen Druck und Druck, denke ich mal. Ne? Also grundsätzlich ist aller Umgang mit Pferden Druck. Egal, ob du dann Halfter drauf machst und das Pferd führst, egal, ob du dich da drauf setzt, den Sattel da drauf machst, longierst, da eine Kutsche hintermachst, die verladen willst oder was auch immer.
Oder Bodenarbeit.
Bodenarbeit ist alles Druck. Ne? Also ja. Knotenhalfter, ich hasse sie. Kack, Dreck, Scheiß, ich mach Druck und Schmerzen, Kackteile, ich hasse sie. Gärten machen Druck. Und wenn du sie nur zeigst, machen die schon Druck. Also insofern, man muss so ein bisschen unterscheiden. Und das ist was anderes. Also das ist ein Druck. Das müssen Pferde lernen, im täglichen Umgang mit uns Menschen auszuhalten. Weil es gibt immer Situationen, wo sie das mal aushalten müssen. Und wenn du diese Art von Druck, das heißt, ich nehme das Pferd und führe es von A nach B, weil es tut jetzt einfach Not, weil wir müssen jetzt zum Spiet, ob er das nun will oder nicht, müssen die Pferde aushalten. Das müssen sie aushalten.
Und also sie müssen das aushalten und du hast gerade gesagt, sie müssen das lernen, aber eigentlich ist das Pferdesprache. Also der Herdenchef läuft nicht rum und verteilt Leckerlis.
Nee.
Sondern der macht Druck. Genau. Dann geht das andere Pferd weg und dann ist der Druck weg. Also das ist für die eigentlich die natürliche Umgangsform und leichter zu verstehen als positive Verstärkung. Genau. Aber wir haben vor der Aufnahme schon drüber geredet, dass wir wahrscheinlich mal eine eigene Folge über positive und negative Verstärkungen machen wollen, weil ich da jetzt drüber gelesen habe im Vorfeld zu dieser Folge und dachte, das ist eigentlich voll das interessante Thema.
Ist
und ich glaube, da kursiert auch viel Irrglaube oder wieder dieses, ja, positive Verstärkung ist nett und negative Verstärkung ist böse.
Ja. Ja, man muss immer so ein bisschen abwägen, ne? Also es gibt halt auch positive Verstärkungen, die einfach komplett nach hinten losgehen würde. Aber da reden wir dann wann anders drüber.
Ja.
Im Endeffekt ist das halt was anderes. Ist das, diese Art von Druck, von der ich gerade spreche, etwas anderes, als wenn ich das Pferd Richtung Anhänger bringen. Das Pferd sieht den Anhänger, fängt schon an zu steigen und sich losreißen. Dann habe ich zwei Leute, einer rechts und links am Halfter und dahinter noch drei, die irgendwie, zwei haben davon eine Longe und der dritte hat eine Peitsche oder Besen
und noch
oder sowas.
Mit einem Besen.
Ja, gern Besen, gesehen.
Ganz funktioniert auch Tool zum Verladen.
Du, kann unwahrscheinlich hilfreich sein. Ich grüße Maxi. Der war, du musstest ihm nur einen Besen zeigen und er ist auf den Anhänger gesprungen. Und es war ziemlich egal, ob der Besen neben ihm war oder vor ihm oder hinter ihm. Er war nur so, alles klar, ich bin schon drauf.
Hat Eka, keinen Besen. Das kannst du doch nicht erzählen. Wir machen hier gerade eine Folge, wie man korrekt Verladetraining angeht.
Ja, und nochmal, es gibt unterschiedliche Pferde, die unterschiedliche Arten von Druck aushalten oder eben nicht.
Also vielleicht habt ihr ein Besenpferd, probiert das mal aus.
Den Besen zu zeigen, weil ich muss in die Klinik fahren, weil wir mussten in die Klinik fahren und Maxi sich ohne Besen einfach losgerissen hat, wie ein Arsch und eben kein großes Verladetraining hatte bis dahin und es ging gar nicht anders, aber Besen zu zeigen und Besen draufzuhauen sind unterschiedliche Sachen.
Ja, absolut und
danke.
Wir reden halt hier auch von so einer Trainingssituation und nicht der Notfall.
Genau.
Also klar, was ich vorher über Druck und Zwang gesagt habe, beziehungsweise Nicht-Zwang, wenn das Pferd mir vor ein Auto laufen will, dann wende ich auch gerne Zwang an.
Ja, dann darf das auch wehtun.
Ja.
Bevor das Pferd stirbt, hat es Schmerzen.
Ja, also, genau. Also das ist ja nochmal was anderes. Aber das stimmt, das ist natürlich ein ganz anderes Level von Druck. Aber ich finde das gut, dass du das mal jetzt so deutlich gesagt hast, dass eigentlich alles, was wir mit Pferden machen, egal ob sie jetzt führen oder Gärte drauf zeigen oder wegschieben am Putzplatz, eigentlich immer Druck ist, weil ich hasse das, wenn diese Pro-Pferd-Leute, zu denen wir uns ja auch zählen,
definitiv,
immer so tun, als wäre diese Form von Training und Zusammenspiel immer so Engelschöre und wir sind ein Team.
Rotte Bäuchlein werfen, bis es blutet, bitte.
Genau, und mein Pferd macht das nur aus Liebe zu mir und ich würde niemals mit Druck arbeiten.
Ja, und dann geht das Knotenhalfter da drauf. Ich hasse es.
Ja.
Egal.
Ja.
Mein knotenhafter Hass gehört hier nicht hin.
Dafür erwähnst du ihn aber ganz schön oft.
Ja, ich hasse es auch. Ich will, dass alle Leute knotenhafter hassen. Und wer sich jetzt fragt, warum, gibt einfach Wirkung von Knotenhalfter oder warum ein Knotenhalfter. Bei Google eingeben, den ersten Text einfach lesen. Da kommen bestimmt unterschiedliche Sachen, aber da steht immer die gleiche Scheiße. Druck, Schmerzen und egal. Ich hasse es.
Ja.
Also,
okay, bevor du jetzt hier wieder anfängst rumzuschreien, wollen wir zum nächsten Beispiel anreiten. Ja, genau. Die kommt noch. Ich wurde heute schon gefragt, wann eigentlich unsere Wutfolge kommt.
Wir wollen eine Wutfolge.
Ja.
Wir machen noch eine. Also anreiten. Beim Anreiten machten viele, das ist Standard und ganz normal, was du halt auch schon gesagt hast vorhin, dass man davon ausgeht, dass die Pferde sich widersetzlich verhalten. Ich muss mir aber immer klar machen, egal warum mein Pferd widersetzlich ist, es war immer mein Fehler. Immer. Und ich kann ein Pferd, und da nehme ich gerne wieder Nino, weil der so ein herrliches Beispiel ist. Der kannte gar nichts. Der kannte noch nicht mehr angebunden sein. Und der hat innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange, war 8 Wochen da?
Ja.
Irgendwie so. Und wir haben in den 8 Wochen nicht nur Verladetraining gemacht, sondern den auch angeritten. Von, ich kann mich eigentlich gar nicht über die Straße führen lassen, zu, ich reite werde an der Longe Schritt und Trab geritten. Zu mehr hat es leider nicht gereicht, danach war es hinüber, das Pferd. Aber das war grundsätzlich überhaupt kein Problem. Und zwar, weil ich habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist ihm den Sattel zu zeigen oder bin mit dem Sattel hingegangen. Wenn das Pferd beim Zeigen des Sattels schon sagt, wenn du das jetzt in meine Richtung bringst oder raste ich aus, dann gehe ich doch nicht weiter. Sondern da gehe ich aber auch nicht weg. Sondern ich bleibe so lange da stehen, da wo das Pferd sagt, boah, nicht weiterkommen. Und das, diese Körpersprache, das versteht ihr alle. Definitiv kann mir keiner erzählen, der länger mit Pferden handelt, dass er nicht sieht, wenn sein Pferd anfängt, nervös zu werden.
Mhm.
Das heißt, in dem Moment, wo ich sehe, ah, das Pferd möchte nicht, dass ich näher rankomme, bleibe ich einfach stehen. Ich bleibe einfach stehen und warte, bis er aufhört, nervös zu sein wegen des Sattels. Und wenn das eine Stunde dauert, stehe ich da eine Stunde. Und dann gehe ich damit wieder weg.
Was, um dann das nochmal deutlich zu sagen, der Unterschied zu erlernter Hilflosigkeit ist, weil ich dann nicht sage, okay, jetzt ist es ja okay, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Sondern ich sage, es ist okay für dich jetzt anscheinend, dankeschön, weg damit.
Genau, danke, dass du es ausgehalten hast, bis hierhin hast verstanden, dass wenn du sagst, und das ist halt so wichtig mit der Toleranzgrenze, das Pferd sagt mir doch ganz eindeutig, er will das nicht, nicht jetzt und nicht heute, dann ist das okay. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht mache. Das heißt nur, dass ich in dem Moment einfach warte, bis er seine Ängste wieder im Griff hat. Wieder die Tarantula, ja, geh dahin, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wenn dann jemand kommt und diese Tarantula nimmt und zu dir bringt, wo du schon gesagt hast, lach es nicht, vergrößert sich deine Angst. Und wenn du dann eben wartest, bis deine Angst sich gesetzt hat und die Tarantula dann weggeht, dann kannst du beim nächsten Mal viel dichter ran, weil deine Psyche verstanden hat, wenn ich mich darauf einlasse, hört es auf. Das ist so wichtig daran. Wenn du deiner Psyche beibringst, wenn ich mich darauf einlasse, dann wird es schlimmer. Dann hast du die Gefahr, in Richtung erlernter Hilflosigkeit zu kommen. Das heißt, wenn ich das Pferd, den Sattel nehme und auf das Pferd lege, das schon rumzappelt und einfach missachte, dass er sich aufführt, und es einfach festschnalle und ihn dann zum Beispiel, was sehr viele sehr gerne tun, und ich hasse es wie die Pest, das Pferd dann einfach in den Roundpen stellen und sich ausbocken lassen mit der Idee, es muss nur so lange bocken und merken, dass es den Sattel nicht los wird und dass der Sattel nichts tut, bis es wieder aufhört zu bocken. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Bitte Folge 1, erlernte Hilflosigkeit anhören, wer das nicht versteht. Bis hierhin.
Das ist Folge 7, Maus.
Folge 7, I'm sorry. Oh nein, Gentle Horse Agreement ist die erste. Das ist die beste Folge immer noch. Folge.
Zahlenmäßig auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Aber weit voraus.
Aber die hier wird auch gut. Ich habe das im Gefühl.
Sehr gut. Es sind alle gut.
Ja, das stimmt.
Wobei meine Lieblingsfolge immer noch die Wanderschaft mit Pferden ist. Die ist so toll geworden.
Ja, die ist echt cool.
I love it.
Die ist auch sehr hoch im Rank.
Also, nochmal. Beim Anreiten, wenn man beim Anreiten die Toleranzgrenze beachtet, ja, kann es sein, dass man dann alleine zum Auflegen des Sattels schon 3-4 Tage benötigt. Normalerweise nicht. Normalerweise braucht man dafür halt 2-3 Male am selben Tag. Das geht auch. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich gehe mit dem Sattel an die Stelle, wo das Pferd anfängt zu sagen, oh mein Gott, bleibst da eben stehen und wartest, bis das Pferd sich beruhigt, gehst wieder weg und kommst da einfach 3 Minuten später wieder hin. Das funktioniert auch. Also du musst nicht dann gleich den ganzen Tag Pause machen, sondern du musst nur einmal sagen, okay, wir gehen davon weg. Auch beim Verladetraining mit dem Pferd. Es heißt nicht unbedingt, also ich mache das halt je nach Stresslevel und je nach Lernfähigkeit, weil die Lernfähigkeit hört auch irgendwann bei den Pferden auf. Die meisten Pferde können sich über 20, 30 Minuten gar nicht konzentrieren. Das heißt, wenn ich so 2 Stunden Verladetraining mache, weiß ich, dass ich schon lange weg bin von jeder Form der Fähigkeit, da überhaupt noch was ins Gehirn reinzubringen.
Ja, weil es ist ja trotzdem super anstrengend. Auch wenn du nicht über diesen Punkt hinausgehst, müssen die sich ja trotzdem damit beschäftigen und haben Angst. Genau. Und ja.
Das ist so. Und wenn Emotionen im Spiel sind, kostet das auch nochmal extra viel Kraft und macht nochmal extra viel Probleme, sowohl körperlich tatsächlich als auch psychisch. So, und auch bei dem Aufsteigen, wenn ich dann das Pferd daran gewöhnt habe, dass der Sattel drauf liegt und das Pferd mit dem Sattel entspannt vorwärts gehen kann, sich gar nicht mehr dafür interessiert, dann nehme ich die Bügel runter und das Pferd sagt wieder, oh mein Gott, das hatte ich jetzt mit Ping-Pong zum Beispiel, als wir den angeritten sind, unseren kleinen süßen Araber hier. Der nun auch
noch zu verkaufen ist.
Noch ist er zu verkaufen, ja. Vielleicht Mittwoch nicht mehr.
Egal, wir sagen das trotzdem mal.
Ja. Egal. Aber der hat das ganz toll gemacht mit dem Sattel. Der hat überhaupt kein Problem mit Auflegen vom Sattel gehabt, mit Angurten. Und es war völlig entspannt. Du konntest den mit Bügel hoch super longieren. Hat nie auch nur gezuckt mit dem Sattel. Und dann habe ich die Bügel runtergemacht und dann hat er einfach gesagt, oh mein Gott, das finde ich komisch. Hab den sofort zu kurz genommen von der Longe, habe gesagt, also stehen bleiben ist immer erlaubt, habe die Bügel sofort wieder hochgemacht, also habe direkt geguckt, dass ich wieder zurückgehe an das Level, was für ihn okay ist und habe ihn dann erstmal ein bisschen longiert wieder, habe ihn wieder angehalten, die Bügel wieder runtergemacht und ihn erstmal wieder im Schritt geführt, bis er sich an den Bauchtuffen gewöhnt hatte. Hab die wieder hochgemacht, hab wieder getraben lassen, wieder runter und dann nur antraben lassen. Sodass er merkt, okay, wenn ich das komisch finde, darf ich stehen bleiben und ich darf sagen, das gefällt mir nicht, erklär es mir besser. So, das ist halt einfach, wir sind die Lehrer für unsere Pferde. Und ich sage halt immer wieder, wenn es darum geht, sowas zu lernen, ich muss das korrekt erklären als Lehrer. Und wenn ich ein Pferd habe, das mich noch nicht verstanden hat, muss ich eine andere Form der Erklärung finden, bis er das begreift. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, nur weil er sich nicht wehren kann und weil das für alle so normal ist, dass ich ihn einfach seine Bedürfnisse komplett übergehe. Das geht nicht. Dann kriege ich halt ein Bocken und Steigen und potenziell Angst vor den Bügeln. Und wenn ich Angst vor dem Bügel produziere, produziere ich Angst vor dem Reiterbein.
Ja, das hast du sehr schön erklärt. Ich habe gerade nichts gesagt, weil ich so stunned war und mir so dachte, oh mein Gott, ja, können wir das bitte überall verbreiten?
Ja, es ist so unnötig.
We're trying.
Ja, es ist so, so unnötig. Und dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du dein Pferd beigebracht hast, wenn da was an deinem Bauch dingst, musst du das aushalten und du kriegst richtig Ärger, wenn du dann bockst und steigst und durchgehst. Dann schimpfe ich dich potenziell sogar aus, weil ich will natürlich nicht, dass das Pferd an der Longe bockt. Die Pferde bocken aber nur an der Longe, weil ich Fehler gemacht habe. So, das heißt, auch wenn ich merke, ich habe eine Grenze überschritten, wie gesagt, mit Ping-Pong, ich hatte ihn gut vorbereitet, für ihn war die Grenze aber zu schnell erreicht. Und er hat zum Glück bis dato, ich habe den ja schon über ein Jahr, halbes Jahr hier und ich habe natürlich immer so mit ihm gearbeitet, der lässt sich übrigens easy peasy verladen, das ist einfach ein Träumchen, das Pony. Ich habe genau nur einmal mit ihm geübt, das stimmt nicht, zweimal. Er lässt sich wunderbar verladen, ein tolles Pony, ich liebe ihn sehr, tolles Pony. Dieses eine Mal habe ich aber seine Grenze überschritten. Und zwar nicht, weil ich gedacht habe, ach, ist mir doch egal, sondern weil das in den normalen Ablauf für mich reingehörte. Ne? Er ließ sich nun satteln, trensen und mit Sattel und klappernden Sattelblättern und so. Das hat ihn null interessiert. Aber diese Bügel waren ein Problem. So, und die hingen runter und ich habe ihn angeführt und er hat sofort gesagt, stehen bleiben, das verstehe ich nicht, erklär es mir besser. Weil er schon gelernt hatte, er darf mir sagen, ich verstehe das nicht, erklär es mir besser. Ich habe es ihm besser erklärt, überhaupt kein Thema. Danach konnte Saskia sich draufsetzen, überhaupt kein Thema. Wir haben sie im Schritt an der Longe gearbeitet, überhaupt kein Thema. Alles wunderbar.
Nie ein Problem. Ist halt wieder dieses individuelle Ding, wo man sich denkt, hä, warum ist das jetzt ein Problem?
Ist egal, das muss mich nicht interessieren, warum das ein Problem ist. Genau, nochmal, ich kann nicht verstehen, warum man Angst vor Spinnen hat. Kann ich nicht verstehen. Muss ich aber auch nicht verstehen. Ich habe das aber zu akzeptieren und habe niemandem eine Tarantula ins Gesicht zu setzen. So, ich habe verdammt nochmal auch keinem Pferd einen Sattel aufzulegen, wenn das Pferd sagt, ich habe Angst davor. Ich habe das auch nicht zu verladen, es sei denn, es ist ein Notfall. Und dann habe ich danach immer noch die Verpflichtung, diese psychische Probleme, die ich dem Pferd damit gemacht habe, dass ich es mit Druck verladen habe, weil ich eben musste, dann wieder aufzulösen.
Ja.
Spätestens dann habe ich verdammt nochmal die Pflicht dazu, weil ich habe die Verantwortung für den Körper und die Psyche meines Pferdes übernommen und habe verdammt nochmal die Pflicht dazu, das wieder heile zu machen, wenn ich es kaputt gemacht habe. Ich darf mir erlauben, es kaputt zu machen, in Anführungszeichen, weil es manchmal eben Situationen gibt, die das einfach nicht anders hergeben. Aber ich will bitte, dass alle Reiter, alle Pferdebesitzer, auch Hundebesitzer und auch
Kinderbesitzer,
das kam komisch, egal, aber du wusstest, was ich sagen will, verdammt nochmal ihre Pflicht sehen. Du hast Verantwortung. Es ist nicht so, dass du das Pferd kaufst und das Pferd dann die Verpflichtung hat, dir zu dienen, sondern du hast die Verpflichtung angenommen, dich um das Wohlergehen des Körpers und der Psyche deines Pferdes zu kümmern. Und zwar im maximalen Maße, wie du das eben kannst. Und wenn du es selber nicht kannst, hast du die Pflicht, das zu lernen.
Voll. Ich habe auch letztens schon länger her, mal mit jemand darüber geredet. Ich finde, das muss man sich mal ab und zu richtig bewusst wieder machen, dass wir uns diese Tiere anschaffen, in unsere Obhut geben, einfach nur für unsere Freizeitgestaltung und unsere Belustigung.
Genau.
Das ist deren einziger Daseinszweck, warum wir die haben, warum es Pferde in Deutschland gibt.
Und es hat kein Pferd Mitspracherecht, ob er zu dir kommt oder nicht.
Genau, das ist ja schon schlimm genug. Die Pferde
dürfen sich aussuchen, genau.
Und dann muss man eben solche, der hat heute einen scheiß Tag und wieso ging das nicht, gestern ging es doch auch, wieso kann ich jetzt da nicht mehr an der Bank vorbeireiten, wo ich mir halt denke, aber das kannst du doch nicht erwarten, dass das jeden Tag so funktioniert. Sei mir dankbar, dass das überhaupt irgendwann mal funktioniert, dass dieses Pferd das für dich tut.
Absolut.
Und es einfach ist einfach nur für deine Freizeitgestaltung. Genau. Das finde ich eigentlich so krass. Und wenn man dann halt auch noch irgendwie drauf scheißt, was für die Bedürfnisse die haben. Mhm. Also ich finde, das muss man sich mal wieder so ganz klar machen, dass es schon eigentlich krass genug ist. Ja. Was die so für einen Zweck in unserem Leben haben. Definitiv. Und dann hat man eben diese Riesenverantwortung und nicht nur dafür, dass sie irgendwie gescheit gehalten werden und man einen Tierarzt holt, wenn irgendwas ist. So, das ist, glaube ich, noch den meisten Leuten klar, aber dieses Psychische, was du jetzt ansprichst, ist halt mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, das muss noch so ein bisschen mehr in die Köpfe rein, dass man nicht einfach diese Psyche nehmen und vergewaltigen kann, weil man jetzt meint, ich will jetzt aber einen Wanderritt machen und du musst jetzt einen Hänger.
Ja, genau. Also es ist einfach, du darfst nie vergessen, dieser Körper gehört nicht dir, dieser Körper gehört dem Pferd. Nur weil du vor dem Gesetzgeber dann der Besitzer dieses Körpers bist, heißt das nicht, dass du im Miteinander mit deinem Pferd auch der Besitzer dieses Körpers bist. Das ist halt auch, ganz früher war es ja so, dass die Männer den Körper der Frau besessen haben, die sie geheiratet haben.
Ja.
Das ist vielleicht jetzt, ein bisschen weit hergeholt, keine Frage. Aber ich nehme halt gerne Menschenbeispiele, weil das besser nachvollziehbar ist. Frauen hatten noch bis in die 60er Jahre hinein kein Mitspracherecht zu Hause. Dein Mann durfte die verbieten zu arbeiten. Excuse me, wir sind hier in good old Germany. Das ist noch nicht so lange her. Nicht mal 100 Jahre. Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Wir konnten in den 60ern erst anfangen zu wählen als Frau. Excuse me? Sag mal. Geht's noch?
Wir haben 2023.
Ja.
Und da sollten wir dann anfangen, unsere Pferde genauso zu behandeln.
Bitte, nicht wie dein Ehepartner, das führt zu weit. Aber doch, bitte mit Respekt davor, dass dieses ein Lebewesen ist, mit eigenen Bedürfnissen, mit einem eigenen Körper. Und da kommen wir auch wieder zu Pferde verkaufen. Wenn du merkst, dein Pferd ist nicht glücklich bei dir, dann gib es ab. Such ein besseres Zuhause, wenn ihr nicht zurechtkommt. Es ist nicht so, dass man Pferde nicht verkaufen sollte, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Bella zum Beispiel, tolles Beispiel, die Besitzerin, wo du sie her hast. Hallo Sharina, du hörst den Podcast eh nicht, ne? Egal. Wir haben dich trotzdem
lieb. Eigentlich nicht, Frechheit.
Das stimmt überhaupt. Frechheit. Ich muss nicht immer sagen, dass wir viel über sie reden.
Ja.
Also, Sharina hat Bella geschenkt bekommen von ihrem damaligen Freund. Die beiden sind einfach überhaupt nicht zurechtgekommen. Und Leonie hat Bella dann gekauft. Und weil Leonie und Bella von Anfang an irgendwie eine Connection hat. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das möglich war mit dem kleinen Arschlochgaul. Aber jeder Topf und Deckel und geht halt trotzdem. Und das war wunderbar, weil Leonie und Bella einfach absolutes Match sind. Aber Sharina und Bella waren das eben nicht. Hätte Sharina gesagt, was sie anfangs sagte, das ist ein Familienmitglied, die gebe ich nie wieder her, hätten die sich so lange erzürnt, bis die einen Unfall gehabt hätten. So, wozu denn? Ja. Gib sie doch ab. Das ist halt, das ist wieder der Vorteil, dass du sagen kannst, okay, wenn es wirklich nicht funktioniert, dann kann ich das Pferd verkaufen. Ich muss das nicht behalten. Kinder verkaufen kann man machen.
Ich wollte es gerade sagen, blöd. Dachte ich mir so, vielleicht halte ich jetzt meine Klappe.
Nein.
Schön, dass du es gesagt hast.
Auch Hunde verkaufen ist was anderes als ein Pferd verkaufen, weil ein Hund sich ganz anders an den Menschen bindet als das Pferd.
Nichtsdestotrotz. Sieht dich halt wirklich als Sozialpartner.
Genau.
Ein Pferd ist halt so, ah, hi, bist du auch mal wieder da, dankeschön.
Ja. Wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen mehr ist, aber ja. Es ist halt
ja,
einfach nicht so ein Miteinander wie mit
einem
Hund.
Im Falle des Falles haben die halt immer noch ihre Pferdekumpels.
Ja, und bitte verkauft nicht eure Kinder.
Nee, das wollten wir jetzt damit wirklich nicht ausdrücken. Auch wenn es manchmal schwierig ist.
Nein, respektiert eure Kinder bitte. Lasst euren Kindern bitte ihre eigene Meinung. Es ist auch noch ihr Körper.
Und
wenn
ihren eigenen Körper, genau.
Wenn dein Kind seine Oma nicht in den Arm nehmen will, don't make him. Dann lass das sein. Lass es sein. Es muss nicht einen Menschen anfassen oder angefasst werden von Menschen, die das nicht möchte. Und das Gleiche gilt für Pferde. Wenn dein Pferd dich nicht leiden kann, ist es okay.
Dann bist du halt scheiße.
Dann bist du passiert. Eben scheiße, genau.
Nee, aber was ist mal, noch mal Spaß beiseite, was mir auch so oft auffällt und im Alltag vorkommt, das wollte ich sagen, das mit dem Körper, also was ich vorher meinte, war ja so, okay, man ist für die Psyche verantwortlich und das sollte man sich immer wieder klar machen, warum Pferde überhaupt in unserem Leben sind und so. Aber das mit dem Körper ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich bin froh, dass wir das jetzt mal ansprechen hier, dass man, es ist so selbstverständlich, dass man irgendwie, keine Ahnung, das Pferd ist gerade, guckt in irgendeine Richtung und nervt dich da gerade und du nimmst den Kopf und drückst ihn zur Seite. So, das ist ganz normal, sieht man jeden Tag im Stall.
Ja.
Und da kriege ich jedes Mal eine Lebenskrise, weil ich mir denke, oh, du kannst doch nicht einfach diesem Tier ins Gesicht fassen, weil es gerade
nicht dahin guckt, wo du das möchtest. Also,
genau.
Ja, es kommt das natürlich, also es gibt natürlich Situationen, wo das einfach nicht geht, ne? Wo du natürlich, wenn du beim Reiten, wenn du mit Glotzen, also wenn das Pferd nach dem Glotzen immer springt, zur Seite springt, dann kannst du natürlich mit Verhindern des Glotzens auch verhindern, dass es springt. Aber das
wenn
ist halt nochmal was
Grund
anderes.
Wenn es einen Grund gibt. Okay, dann kann man das dem Pferd irgendwie mitteilen, aber dieses einfach so, oh, jetzt steh doch mal still und dann wird das Pferd in irgendeine Position gedrückt oder ins Gesicht geklatscht oder den Kopf irgendwo hin manipuliert oder was ich auch ganz oft sehe beim Trensen, wenn du gerade die Riemen zumachen willst, ja, das ist blöd und gefummelt, wenn das Pferd dann gerade beschließt, dass es jetzt gerade woanders hingucken will, dann wird halt einfach in diesem Riemen kurz der Kopf wieder hergerissen, damit man es gescheit zumachen kann.
Ja, man kann,
und das kann
ein
man
bisschen
halt auch,
respektvoller sein mit seinem
Pferd. Genau, man kann das auch nett machen, wenn man das schon machen will.
Oder einfach 2 Millisekunden warten, dann geht das meistens trotzdem. Also,
genau, oder du gehst halt einen Schritt hinterher und machst es dann zu, wenn das Pferd gerade 45 Grad nach rechts guckt. Das geht auch.
Das geht auch, genau. Also, wie gesagt, mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass mehr Respekt im Umgang mit unseren Pferden dem Pferd gegenüber herrscht. Natürlich auch untereinander. Mir fehlt auch immer ganz viel Respekt zwischen den Menschen im Stall. Da geht es mir auch zu viel um, guck mal, was hat die denn schon wieder an und was macht die denn da und das ist ja furchtbar. Gibt es natürlich andere Stelle, aber in meisten ist es eben so. Lasst euch einfach mal in Ruhe gegenseitig und
einfach mal die Kresse halt.
Oh ja, das müssen so viele lernen. Oh, halt einfach mal den Mund. Aber gut, ist nicht immer so einfach und nein, du hast nicht von allem Ahnung. Also
ey.
Ja, und auch du nicht und auch ich nicht, genau. Das ist so. Man muss nicht zu allem seinen Senf geben und man muss nicht immer schauen, dass man irgendwie zu jedem irgendwie seine Meinung abgibt. Und ja, das ist einfach, lasst die Leute einfach mal leben und schaut, dass ihr mit euren Pferden ein Miteinander herstellt und nicht der Boss seid oder gerade gestern wieder dieses Thema gehabt. Was sagst du denn eigentlich dazu, wenn es einfach um Dominanzarbeit geht? Ich sage, was denn Dominanzarbeit? Was willst du denn mit Dominanzarbeit machen? Was meinst du damit? Ja, naja, also wenn das Pferd dich wegdrängelt und so. Ich sage, dann habt ihr einen Scheiß miteinander. Da musst du nicht dominant sein und draufhauen. Ich sage, dann hast du einfach eine Scheiß Körpersprache und dein Pferd schiebt dich zur Seite, weil er dich überhaupt nicht ernst nehmen kann mit dem, was du kommunizierst mit deinem Körper. Dann musst du halt üben, deine Körpersprache anständig zu lernen. Weil du kannst halt von dem Pferd nicht erwarten, dass er deine Sprache lernt. Du musst halt lernen, Pferdisch zu lernen. Also zu sprechen, zu hören, zu sehen, was auch immer.
Ja.
So, und das ist einfach Dominanzarbeit, der hat dich nur verarscht oder der, keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel tatsächlich ein.
Ja, oder dieses, was man auch öfter sieht, das Pferd verkackt irgendwas, bockt oder was auch immer und dann wird es erst mal in den Roundpen gesteckt und eine halbe Stunde gescheucht.
Ja.
So.
Lerneffekt like, minus 300, what? Ja.
Was sollte das jetzt bringen?
Ja.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also das ist einfach, aber da muss man irgendwie, da müssen wir sicherlich nochmal über Erziehung irgendwie mal einen Podcast machen. Das geht
ja,
da nochmal.
Ja, stimmt. So Höflichkeits- Grunderziehung,
ja.
Was auch immer.
Ja, genau.
Das ist eine gute Idee. Guck mal, jedes Mal kommen wir auf irgendwelche neuen Themen.
Ja.
Ich liebe das.
Das nimmt kein Ende mit diesem Podcast. Ihr müsst die nächsten Jahre noch weiter aushalten.
Ja, weißt du, dass wir in einem Monat ein Jahr alt werden?
Nein, echt? Schon?
Ja.
Aha. Wow. Das
war krass.
Schnell.
Müssen wir uns mal irgendwas Specialiges überlegen.
Ja, cool. I love it.
Ja.
Machen wir.
Cool. Ja.
Gut.
Okay, also ich denke, wir haben das Thema jetzt hier genug durchgekaut. Wir hatten noch mehr Beispiele, zum Beispiel Führen oder Fliegenspray oder Masken anziehen oder so. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen das Prinzip verstanden. Das kann man natürlich dann irgendwie auf alles anwenden. Und wenn es trotzdem noch Fragen gibt, dann meldet euch gerne.
Ja, genau.
Wir sind immer bereit, was
also
zu erklären. Aber ich war überrascht. Ich recherchiere ja meistens zu den Folgen vorher so ein bisschen, ob man noch irgendwie so interessante Fragen findet oder ein bisschen Input, wo man noch drüber reden kann. Und wenn man das googelt, da gibt es einfach gar nichts.
Nee, keine Arbeit in Toleranzgrenzen.
Nee,
das gibt,
es ist,
der,
also
das,
dieses
diese
Wort,
Arbeit gibt es überhaupt nicht.
Nee,
das habe ich
genau.
mir ja ausgedacht.
Dieses Wort kommt öfter mal vor, im Sinne von, ja, man darf die Toleranzgrenze nicht überschreiten. Aber diese Arbeit davor und da drinnen, also es wird überhaupt gar nicht erwähnt. Also
aber so arbeitet niemand. Ich weiß, also das, wie gesagt, das hat, mir hat das Fabian beigebracht. Der ist mittlerweile, wie gesagt, weißt du ja, Grand Prix ausgebildet bis in die Levade und ich kann alles jederzeit mit ihm machen. Und er hat mir das beigebracht, in Toleranz zu arbeiten.
Ja.
Der ist nicht verladbar, ohne in der Toleranz zu arbeiten. Der ist nicht handelbar, ohne in seiner Toleranz zu arbeiten. Wenn ich das aber mache, wenn ich innerhalb seiner Toleranz bleibe, ist der Zucker.
Ja.
Zucker. Den kann ich, der läuft hinter mir her. Ich war schon mit dem alleine. Bei einem Kurs, dem alleine verladen, kann ihn jederzeit alleine verladen. Der steht wieder eins auf dem Anhänger. Fahr auf einem völlig fremden Hof. Ein riesen Tumult dort. Ein riesengroßer Kurs, bei dem ich mitgeritten bin. Bei einem theoretisch tollen Trainer. Sehr viele Menschen, sehr viele Autos, sehr viele LKWs. Großer Turnierstall. Ich kann den abladen, an den Anhänger anbinden. Einfach fertig machen, mich draufsetzen und zwischen den ganzen Anhängern, LKWs, Autos, Treckern einfach durchreiten am langen Zügel ohne Drama und dort einfach diesen Kurs reiten und dann einfach alleine wieder nach Hause fahren. Der ist tiefenentspannt.
Ja, das ist nichts los, das Ergebnis.
Weil er mir
also,
100%
wollt,
vertraut. Er weiß genau, ich würde nie etwas von ihm verlangen, was er nicht kann oder nicht will.
Ja.
Nie. Und da dieses Vertrauen so groß ist, macht er halt auch mal Sachen über seine Grenze hinaus. Das ist dann das Ergebnis nach mehreren Jahren dieser Arbeit.
Ja.
Also, es lohnt sich.
Ja, ich hoffe, wir konnten damit jetzt ein paar Menschen erreichen.
Ja, und ich hoffe, dass wir auch Unfälle damit verhindern konnten, weil einfach das ist die Arbeit, mit der du verhinderst, dass dein Pferd widersetzlich wird. Und Widersetzlichkeiten machen Unfälle. Keine Widersetzlichkeiten, keine Unfälle.
Ja, absolut.
Vielleicht müsste ich das auch Stehen-Methode nennen, oder? Nach der Stehen-Schenkeltrense dann die Stehen-Toleranz, Arbeit. Nee, scheiße.
Ja. Nein, das finde ich gut. Stehenmethode, das hört sich so nach Stehen an. Also da denkt man sich so,
ja, ist ein scheiß Nachname, ich weiß. Ich
Nein, der hat heiraten. Zu unserem tollen Podcast-Name geführt.
Ja, der ist gut. Ja. Ja. Nein, das ist tatsächlich, ich weiß, ich kenne keinen, der so arbeitet. Also das muss nicht unbedingt gut sein, dass man was besonders anders macht.
Denkt man
aber
drüber nach.
Ja.
Warum das keiner so macht, Eka.
Oh Wunder, oh Wunder. Ja, im Endeffekt ist das einfach die einfachste Arbeit. Die Pferde sind super, super, super nachlässig, durchlässig, freundlich, höflich, fragen motiviert. Einfach mal super motiviert. Wie gesagt, sie überschlagen sich für dich, wenn sie wissen, dass du nie über ihre Grenzen hinaus arbeitest. Ich kann das nur empfehlen.
Absolut.
Viel Spaß mit euren Pferden.
Ja, dann sind wir raus für dieses Mal.
Danke.
Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten Ilka Stehen oder charakterstark unterstrich. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.